sagen wir mal, ich habe ein Tool gefunden, mit dem ich einen Marketing-Blogpost schreiben kann oder so. Ist cool, aber ist das wirklich dein Top-Problem, womit du jetzt Leute ersetzen kannst, womit du 50% schneller Outputs generieren kannst und so weiter? Also fang wirklich an mit den KPIs, mit deinen Pain-Points und definiere das und such dann dazu die Lösung. Und das lässt es nicht von einem coolen Hype-Produkt, was du gerade auf LinkedIn gesehen hast, definieren.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und bei mir heute ist Larissa Schneider. Sie ist Co-Founder und COO bei Unframe oder Unframe AI. Unframe ist in meinen Worten ein AI-Enabler für Unternehmen, vom Mittelstand bis zu Konzernen, denke ich mal. Und das Versprechen ist, AI-Workflows einsetzbar machen, und zwar nicht nach Monaten, sondern im besten Fall vielleicht nach Tagen oder manchmal sogar nach Stunden. Und dabei möchte Unframe darauf achten, dass Unternehmensdaten natürlich nicht ins Training der Modelle rutschen und dass das Investmentrisiko möglichst gering bleibt. Ich glaube, teilweise zahlen Kunden erst, wenn die Unframe-Lösungen wirklich einen messbaren Wert liefern. Muss ich mal gucken, ob das wirklich wahr ist, denn für mich als Unternehmensberater ist das ein absolutes Horrorszenario. Ich möchte natürlich pro Stunde bezahlt werden. Mal gucken, ob das also bei Unframe besser klappt. Ich möchte mit Larissa besprechen, wo zum Beispiel die eingeworbenen 50 Millionen Dollar Kapital hinfließen, welche Produkte besonders beliebt sind, welche Lösungen sie gerade besonders viel verkaufen und welche Trends für AI-Lösungen und AI-Agenten sie dieses Jahr besonders sieht. Ja, herzlich willkommen, Larissa. Toll, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich wollte dir gerade einen Kaffee anbieten. Hast du gesagt, nee, danke, ich habe schon Hamburgs besten Kaffeeladen um die Ecke gefunden. Der ist eigentlich relativ gut versteckt, das Elbgold, hier hinten auf dem Parkplatz. Wie hast du das denn gefunden?
Ja, ich habe eine sehr gute Freundin, der ich gestern aus dem Zug geschrieben habe und nach einer Empfehlung gefragt habe. Und jetzt war ich innerhalb von 24 Stunden zweimal im Elbgold.
Toll. Schön auch zu hören, dass du sagst, das habe ich AI gefragt. Also dass sozusagen manche Sachen immer noch menschlich beantwortet werden und nicht durch AI, selbst für jemanden wie dich. In einem Satz, ich habe euch jetzt vorgestellt, aber wie könnte so ein aktueller Fahrstuhl-Pitch von Unframe lauten? Was macht ihr noch, was ich vielleicht nicht erwähnt habe?
Ja, also fängt immer so an als Großkonzern. Ihr habt unglaublichen Druck, eure KI-Strategie umzusetzen. Wir als Unframe haben gemerkt, egal aus welcher Branche, aus welcher Abteilung die Use Cases kommen, die technischen Komponenten dahinter sind immer sehr, sehr ähnlich. Also haben wir eine Plattform gebaut aus ganz vielen Bausteinen. Die sind sehr, sehr technisch. Kannst dir vorstellen wie so eine Lego-Kiste. Mhm. Aus denen können wir Solutions, also die AI-Software quasi machen, die komplett für jedes Unternehmen konfiguriert, angepasst werden, innerhalb von Tagen. Du kannst es ausprobieren. Du bezahlst in keinem Fall etwas, bevor du Mehrwert spürst. Und wir haben das als sehr skalierbare Möglichkeit entwickelt und fahren damit bisher sehr gut.
Ihr seid drei Gründer. Ihr habt euch alle vorher kennengelernt bei eurem letzten Arbeitgeber No Name Security. In welchen Rollen wart ihr da unterwegs?
Genau, also Shai ist unser CEO bei Unframe, der war vorher der CTO und Gründer auch bei No Name Security.
Was macht No Name Security?
War API Security Leader, wurde 2020 gegründet, wurde letztes Jahr, vor zwei Jahren jetzt, im 2024, von Akamai für 500 Millionen gekauft. Genau, die waren von 0 auf 200 Personen in kürzester Zeit. Genau, da war Shai halt der Gründer und das quasi Gehirn hinter der ganzen technischen Entwicklung. Adi ist unser dritter Co-Gründer und war im R&D-Bereich da und ich war Partnership und Marketing und so ähnlich aufgestellt sind wir jetzt auch.
Wow. Anfang 2024 gegründet, du sagst so als Bausteinkasten. Was war denn der erste Klemmbaustein, den ihr so gebaut habt? Also das erste Produkt. Ich glaube, normalerweise ist ja das Playbook, das Silicon Valley Playbook ist ja, sucht dir eine Industry raus und eine Persona und löst das. Und ihr habt aber gesagt, nee, KI ist überhaupt nicht vergleichbar mit allem bisherigen, setzt alle Regeln außer Kraft. Wir wollen sofort irgendwie mit so einem breiten Baukasten an den Start gehen. Aber irgendwas muss ja das erste Produkt gewesen sein.
Tatsächlich nicht. Wir haben tatsächlich mit allem von Anfang an angefangen und konnten da relativ schnell sehr gut die VCs aussortieren, die gesagt haben, das geht auf gar keinen Fall. Weil, wie es gerade hat, entweder du fängst mit einem Produkt an und machst dann ganz viele mehr oder du fängst mit einer Persona an und machst für die alles Mögliche oder eine Branche. Aber was wir gemacht haben, war von Anfang an komplett komisch für viele. Das heißt, wir haben dann die VCs rausgesucht, die gesagt haben, ihr seid einfach total verrückt und da wollen wir mitmachen. Aber ja, wir haben alles Mögliche ausprobiert. Sagen wir mal, eines der ersten Use Cases, die immer wieder gekommen sind, war irgendwie so, wir haben Salesforce als unser CRM, das ist total kompliziert. Wir brauchen so viele Developer und Analysten, die uns da irgendwelchen Mehrwert rausziehen können. Und könnt ihr nicht mal da integrieren. Aber was wir total schnell gemerkt haben, ist, gerade im Enterprise-Segment, keine zwei Unternehmen auf dieser Welt nutzen Salesforce in genau der gleichen Weise. Du hast immer noch andere Schnittstellen, die gebraucht werden, andere Workflows und so weiter. Das heißt, selbst wenn du ein Produkt erstellst und das versuchst zu verkaufen, du musst es sowieso wieder anpassen für alle. Da haben wir gesagt, warum können wir im Zeitalter von KI das nicht anders machen und jedem das Produkt so zur Verfügung stellen, wie er es wirklich gebraucht, damit es relevant ist und er nicht irgendwie dann anfängt, wir kaufen eine Lizenz und machen dann irgendwie Customization für wer weiß wie lang.
Weißt du noch, welches Unternehmen als erstes Umsatz bei euch gelassen hat und was ihr gesagt habt? Was waren so eure Learnings? Ihr sagt, dafür sind Unternehmen also bereit, Geld auszugeben?
Ja, würde ich schon sagen. Es war jetzt nicht ungefähr das erste, aber was mir in Sinn kommt, ist so das Größte, sagen wir mal so. Und die coole Geschichte daran ist wirklich so die Skalierbarkeit, die wir da gesehen haben. Das heißt, wir haben die Firma getroffen in einem Online-Event. Das ist jetzt nicht unbedingt vom Enterprise Sales immer da, wo du sagst, okay, da wirst du jetzt den CIO von der Fortune 500 Firma finden. Hat in dem Fall ganz gut geklappt. Und die hatten einen.
Von euch organisiertes Online-Event?
Nee, okay. Wir gesponsert waren wir für eine halbe Stunde und haben dann Pitch sozusagen gemacht. Mhm. Hat ganz gut geklappt und die waren beeindruckt und sind sofort auf eine Idee gekommen. Wir haben gerade dieses Problem bei uns, das wir schon seit Ewigkeiten versuchen zu lösen. Wir haben keine Lösung gefunden, wir haben 50 verschiedene Firmen angeguckt.
Darfst du das Problem nennen? Also kannst du da
Ja, klar, kann ich ein bisschen mal sprechen. Da geht es um Immobilienwirtschaft und die haben, ich glaube, 47.000 Büros auf der ganzen Welt verteilt und haben halt Mietverträge für diese ganzen Büros. Ist cool, wenn du dir das anguckst für eine Immobilie, aber vielleicht möchtest du mal auswerten, wie viele Parkplätze haben wir überhaupt oder bei wie vielen unserer Immobilien müssen wir nächstes Jahr die Wartung der Fenster vornehmen. Und du hast das in verschiedenen Sprachen, verschiedenen Formaten, handschriftlich, elektronisch, PDF, bei manchem steht Square Feet, bei nächsten steht Quadratmeter und so weiter und so fort. Du kannst dir die Komplexität vorstellen. Teilweise laufen solche Immobilien für große Gebäude 30 Jahre lang. Also total Daten all over the place, wenn du so willst. Ne? Genau, und da wollten die halt Learnings rausziehen und versuchen, dass ihre Mitarbeiter da in normaler Sprache mit interagieren können. Und es gab es nicht so, es gibt viele Firmen, die was Ähnliches machen, aber jemand, der das global angehen kann und auch skalierbar mit den Daten dann Workflows und weiterarbeiten kann, das gab es halt nicht. Und das haben sie uns gegeben. Da waren sie in den letzten 2 Wochen des dreimonatigen Evaluierungsprozess. Und wir haben einfach mal mitgemacht. Und das hatten wir vorher noch nie gemacht, natürlich. Aber da haben sie halt relativ schnell festgestellt, dass es halt wichtig ist, im heutigen Zeitalter nicht einen Partner zu suchen, der das Wissen aus der Immobilienwelt hat. Weil Wissen ist heutzutage so ein bisschen Commodity, wenn du willst, weil das LLM halt viele solche Dinge mittlerweile kann.
Ich sehe viele zu Hause, die zuhören, jetzt sagen so, das schmerzt, sowas zu hören.
Ja, glaube ich auch. Aber deswegen muss bei uns auch kein Kunde was bezahlen. Wir sagen einfach, probiert es doch einfach mal aus. Und dann, also wir werden halt schon bezahlt, weil sie dann im Nachhinein merken, dass wir recht hatten. Und genau, das mit der KI anzugehen, also wirklich ein Unternehmen zu suchen.
Also das macht ihr tatsächlich teilweise, dass ihr sagt, wir hören euch das Problem an, wir investieren da Engineering-Stunden, eine Lösung aus unserem Baukasten für euch zusammenzuklöppeln. Und dann erst, wenn es bei dir klappt, musst du dafür bezahlen?
Genau, nicht teilweise, immer. Bei jedem einzelnen Kunden, jedes einzelne Mal.
Wissen die dann, also erfahren die dann den potenziellen Preis schon vorher?
Ja, also, okay, genau. Ja. Ja. Also stell dir das so vor, wir haben so T-Shirt-Size-Pricing, heißt das bei uns. Small, Medium, Large, Extra Large. Und da haben wir so ganz gute Anhaltspunkte.
Man kann, S kostet so im Jahr $75.000 oder so?
Damit fangen wir an, genau, ja. Es kommt dann ein bisschen drauf an, manche Lösungen, wo wir halt dann 5 oder 6 oder 7 Schnittstellen haben mit Usern in allen Ecken der Welt, die irgendwie 100 Millionen Daten dadurch packen. Das ist was anderes, als wenn du das jetzt für ein lokales Unternehmen machst. Aber wir arbeiten halt hauptsächlich mit Großkunden zusammen. Es gibt jedes Projekt bei uns, was anfängt, bekommen die auch so einen Business Impact Report vorher. Das heißt, die wissen, was sie einsparen. Da arbeiten wir schon mit den Kunden zusammen, um das auch intern quasi Visibilität zu geben.
Was kriege ich in meinem kleinen Unternehmen für 75.000 Euro T-Shirt S? Was sind da so typische Use Cases, die man damit lösen kann?
Kann eigentlich alles sein. Was wir halt immer versuchen, ist nicht so diese Buzzwords zu gehen. Also wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte jetzt AI-Agenten haben. Mhm. Das ist halt so unser Horrorszenario, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil für uns fängt es immer an, ich möchte, dass du dir überlegst, was möchtest du überhaupt erreichen? Ich werde niemals zu dir kommen und sagen, mach doch mal A, B, C. Sondern was ist dein Painpoint und was sind die KPIs, die du erreichen möchtest? Also was möchtest du im Endeffekt sehen? Diese drei Boxen haben wir jetzt erledigt und das war gut und deswegen möchte ich weitermachen. Und genau, das kann sein von, du hast also Standard IT Operations ist oft sowas, du hast ganz viele verschiedene Systeme und möchtest gucken, wo ist meine Downtime, wie kann ich das remedieren. Aber meine liebsten Use Cases sind eigentlich so, wo wir in große Unternehmen kommen, die sagen, seit 10 Jahren versuchen wir das und wir können einfach keine Lösung von der Stange finden. Accenture ist schon 5-mal gekommen und hat irgendwie mit 5 Millionen Dollar im Jahr angekloppt.
Strategy Workshop gemacht.
Genau, genau. Und das sind so meine liebsten Use Cases. Da kann ich dir sagen, ein großes, sehr, sehr großes deutsches Unternehmen arbeiten wir mit dem USA-Team im Moment zusammen. Da geht es so um radioaktive Materialien, die für medizinische Zwecke von A nach B gebracht werden müssen. Die haben 40 oder so Factories über die ganze USA verteilt, müssen es zum Krankenhaus bringen innerhalb von 6 Stunden und es muss, das Material muss aufgetaut werden, es muss dann irgendwie dahin gebracht werden. Der Kunde oder der Patient muss im besten Fall pünktlich zum Termin erscheinen und es ist halt total viele verschiedene Datenquellen, Stau, Wetterberichte, Patientenmanagementsystem. Wie soll dieser Kunde anfangen, das zu googeln, um eine Software von der Stange zu finden? Geht einfach nicht. Und das kannst du entweder selber bauen, du hast aber hunderte, wenn nicht tausende AI-Use-Cases im Backlog. Das schaffst du nicht. Wenn du es machst, dann musst du halt auch an das ganze Maintenance und neue Features und sowas denken. Das ist überhaupt nicht möglich. Und das sind eigentlich meine liebsten Projekte, weil wir halt wirklich so über Jahrzehnte eingesessene Prozesse neu aufrollen können. Und das ist mega spannend.
Zum Thema McKinsey Accenture möchte ich gerne was fragen. Mhm. Immer wenn so ein Signalwort kommt, zu dem mein Kopf sagt, da weiß ich irgendwie einen Fun Fact, muss ich das leider auch nochmal loswerden. Du hast eben radioaktive Produkte, Materialien erwähnt. Fun Fact, Deutschland, obwohl es aus der Kernkraft ausgestiegen ist, produziert jedes Jahr noch viele, viele Tonnen hoch radioaktiv strahlenden Müll durch, nämlich genau zum Beispiel Medizin oder Forschung oder sowas. Das heißt, wie viele Leute sich vorstellen, nach dem Ende der Kernenergie macht Deutschland gar keinen zusätzlichen Atommüll mehr. Das ist kompletter Unsinn. Also da sind viele, ich weiß nicht, ob es sogar 1000 Tonnen sind oder so, aber es kommt noch einiges zusammen. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, selbst ohne Atomkraftwerke. Und dann hast du aber erzählt, dass du mit Kunden sprichst, die sagen, Accenture hat irgendwie schon diverse und so. Und ich glaube, ihr sagt ja auch, ihr wollt irgendwie High-Resource- und Low-Impact-Lösungen oder Strategien ablösen und Consulting durch Execution ersetzen, hast du, glaube ich, irgendwo erwähnt. Andererseits ist es ja häufig auch so, wenn man irgendwie, hätte ich gefragt, was meine Kunden wollen, hätten sie gesagt, ein Pferd, das irgendwie schneller rennt oder sowas. Man muss ja teilweise dann doch irgendwie sich Zeit nehmen und dann vor einer Implementierung schon nochmal sagen, ist das wirklich, was du willst? Bringt dich das wirklich weiter? Brauchst du das in 5 Jahren immer noch? Oder muss man eigentlich das Ganze irgendwie ganz anders denken oder sowas? So ein bisschen Beratung gehört wahrscheinlich immer dazu, oder?
Klar, das auf jeden Fall. Ja. Der Unterschied ist, das gehört bei uns einfach mit dazu. Mhm. Wir sind quasi ein beratendes Produktteam, wenn du so willst. Da musst du jetzt nicht irgendwie für bezahlen. Es gibt natürlich mittlerweile viele Modelle, die du gerade siehst. Jede AI-Company stellt Forward Deployed Engineers ein. Weiß nicht, ob das bekannt ist, aber so das Palantir-Modell, wo du halt für 18 Monate, 24 Monate von denen einen Ingenieur hast, der sich wirklich in deine Firma mit inkrustiert, wenn du so willst. Also der lernt alles.
Inkrustiert.
Ja, genau. Okay. Der lernt alles über dich und der versucht dann da intern was zu bauen. Das brauchst du bei uns nicht. Also wir machen das extrem viel einfacher und auch sehr viel schneller. Das heißt, meistens wissen die Business-User, also die dann wirklich die Software benutzen, die wissen relativ gut, was gebraucht wird. Die haben ja einen verschiedenen einen Painpoint und da setzen wir direkt an. Also meistens machen wir 1-2 Calls mit denen, 45 Minuten, 60 Minuten, sowas in der Art. Fragen alle Fragen, die wir haben Und dann gibt es die erst, innerhalb von 5 Tagen gibt es die erste Version. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Demo oder irgendwie ein Prototyp, sondern es ist wirklich eine Production-Ready-Lösung. Und die können sie dann einfach mal probieren. Die können anfangen, wenn sie wollen, mit Testdaten. Weil ich meine, wir arbeiten mit vielen hochregulierten Unternehmen im Finanzbereich, im Versicherungsbereich, Healthcare und so weiter. Die können nicht immer in ihre Production-Systeme und sich involvieren. Also da fangen wir ganz oft mit Testdaten an. Wenn ihnen das gefällt, dann können wir denen da den Zugang geben und die können auch wirklich ihre richtigen Daten integrieren und sie können es ausprobieren. Also das ist immer der beste Startpunkt. Ganz oft passiert das dann, dass sie uns sagen, hey, jetzt haben wir das benutzt, es ist uns aufgefallen, es gibt noch diesen Workflow, den würden wir gerne noch dazu machen. Dann machen wir das natürlich auch. Das passiert aber halt im Nutzen und das ist halt das Schöne daran, wenn du nicht irgendwie eine, so ein Point-Solution, nennen wir es immer, also wirklich so eine Software von der Stange hast, wo du dann irgendwie mit allen anderen Kunden darum kämpfen musst, kann mein Feature als nächstes im nächsten Quartal oder im übernächsten Quartal. Bei uns hat jeder Kunde seine eigene Roadmap und dadurch, dass wir halt diese Bausteine, also diesen Lego-Kasten, wenn du so willst, haben, können wir relativ einfach für die Kunden dann noch weitere Lego-Steine hinzufügen und dadurch wird halt die Lösung dann immer weiterentwickelt und passt genau auf den Use Case zu.
Kannst du uns ein bisschen zu eurem Tech-Stack mitnehmen? Wie habt ihr das alles gebaut?
Mit Kunden tatsächlich. Also wir haben im März 2024 gegründet. Ist noch nicht so lange her. Wir waren im April auf der ersten Konferenz und haben da die ersten Kunden getroffen. Da hatten wir natürlich nur wenige Bausteine. Unsere Lego-Kiste war relativ gering. Aber mit jedem Kunden, der mit uns arbeitet, der weitere POCs macht, der weitere Projekte hinzufügt, wächst natürlich diese Lego-Kiste, die zur Verfügung steht. Und dadurch wird das relativ schnell immer weitergehen. Und im Endeffekt, ich habe eben ein bisschen was über die Mietverträge im Immobilienbereich geredet. Jetzt haben wir auch Arbeitsverträge oder wir haben auch so Financial Reports, solche Geschichten. Im Endeffekt sind das halt auch einfach nur unstrukturierte Daten, die viele Seiten lang sind, die von der KI eingezogen werden müssen und aufbereitet werden müssen. Und diesen Prozess, den haben wir halt einmal geknackt und den können wir auf sehr, sehr viele andere Dinge wieder anwenden. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und natürlich sind wir halt im Enterprise-Bereich unterwegs. Das heißt, da hast du auch wieder andere Komplexitäten, die du im Startup oder im Mittelstand nicht so hast. Heißt, unser Tech-Stack, wir können entweder als SaaS-Lösung, wo es auf unserer Cloud läuft, anbieten. Wir können aber auch komplett on-prem. Das ist für viele Kunden wichtig, dass sie das in ihrem eigenen Rechenzentrum laufen lassen können. Das bieten wir auch an. Also da sind wir sehr flexibel. Wir haben nicht unser eigenes Modell. Sprich, wenn in dem Unternehmen beim Kunden ein bestimmtes Modell schon mal akzeptiert wurde, wo das IT-Team sagt oder das Security-Team oft sagt, das könnt ihr machen, dann können wir das einfach integrieren. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht irgendwie noch weitere Genehmigungsprozesse. Das haben wir extra so strukturiert bei uns von Anfang an, dass es für das Unternehmen und den CISO am einfachsten ist, da ja zu sagen.
Das heißt, ihr könnt das auf AWS installieren, ihr könnt das auf Azure installieren, ihr könnt das on-premise installieren, ihr könnt mit ChatGPT arbeiten, ihr könnt mit Llama arbeiten, ihr könnt mit Gemini arbeiten.
Korrekt.
Ihr müsst ja unfassbar gute Engineers haben, dass ihr irgendwie sagt, egal welches Problem, egal welche Lösungsmöglichkeiten, wir schaffen das irgendwie. Also sind das bei euch so, sind das auch die Mitarbeitenden mit den höchsten Gehältern bei euch?
Teilweise ja. Ich glaube schon. Nicht vergleichbar mit so manchen verrückten Stories, die man so aus dem Silicon Valley hört. Wir haben ein sehr internationales Team. Aber ja.
Es gibt Beispiele, wo Mark Zuckerberg, AI-Entwickler für Milliardenbeträge,
ja, genau,
glaube ich, versucht hat abzuwerben.
Ja.
Sowas macht ihr nicht.
Nee, sowas machen wir nicht. Ist auch nicht so relevant, weil da geht es halt meistens so um die Infrastructure, also die Modelle. Wir brauchen halt einfach Leute, die natürlich, das sind natürlich die Besten, kann ich nichts anderes zu sagen, aber die müssen halt einfach verrückt sein, weil du musst uns halt glauben, dass wir als 3 Gründer mit einer Startup, die noch nicht mal seit 1 Jahr in den Medien unterwegs ist, noch nicht mal seit 2 Jahren seit Gründung unterwegs ist, ich glaube, wir sind in 7 Ländern, haben Kunden auf jedem Kontinent, du musst halt glauben, dass die wirklich das hinkriegen können, dass sie 30 Produkte im ersten Jahr für alle möglichen Branchen und Abteilungen machen können und du musst halt wirklich Spaß daran haben, dass du sagst, ich habe morgens einen Call und arbeite an radioaktiven Materialien. Zwei Stunden später habe ich ein Meeting mit einer Wall Street Bank und arbeite da am Trading Desk. Und noch ein paar Stunden später arbeite ich irgendwie im Sales Operations für eine Softwarebude. Also da musst du halt wirklich Lust drauf haben. Und das ist für jemanden, der Struktur braucht, jemanden, der eine Liste braucht mit, darum ist mein Produkt besser als alle anderen. Da bist du am falschen Platz bei uns.
Ich glaube, du hast mal erwähnt, du glaubst an Engineering Truth, technische Wahrheit, die wertvoller ist als der KI-Hype. Trotzdem, euch gibt es seit 2 Jahren, hast du gerade erwähnt, ihr habt insgesamt gut 50 Millionen Dollar geraced von Investoren. Das macht euch wahrscheinlich irgendwo zwischen 150 bis 300 Millionen Dollar wertvoll. Das ist ja schon, also kann man sich, egal wie fleißig und verrückt man ist, kann man sich überhaupt dem entziehen, dass man irgendwie mit in den Hype gezogen wird? Also eine Firma, die 2 Jahre alt ist, vielleicht mehrere 100 Millionen Dollar Evaluation hat, ist da nicht irgendwie ein Teil Hype mit dabei? Das kann man ja fast durch Umsätze nicht erklären, oder?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, wir sind nicht so in dieser Mega-Hype-Bubble, die du auf LinkedIn und Twitter und so weiter verfolgen kannst. Das sind ganz andere Dinge. Wir haben uns wirklich viel auf unsere Kunden konzentriert und weniger so Öffentlichkeitsarbeit in dem Bereich gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin am Anfang. Aber klar, also ich glaube, unsere Investoren finden die Skalierbarkeit, das ist das Interessante, weil du halt wirklich sehen kannst, der Kunde ist mit einem Problem zu uns gekommen. Im nächsten Quartal sind 3, 4, 5 andere Probleme dazugekommen, wo sie gesagt haben als erstes, das hat mit Unframe einmal gut geklappt. Es ist jetzt voll einfach für mich zu sagen, ich rufe die wieder an und ich weiß, innerhalb von einer Woche habe ich dann eine Lösung, die ich testen kann. Weil was ist die Alternative? Oft ist es entweder, macht Accenture diesen 5-Millionen-Check und dann kommen die erstmal und sprechen mit uns eine Woche. Oder du hast halt dein internes Development-Team. Das gibt's auch, das haben alle unsere Kunden, haben ein internes Team. Aber dann hast du halt irgendwie 5 Leute, die du erstmal abstellst für 8 Monate und alle möglichen internen Meetings, bis du da jemals, wenn überhaupt, irgendwas sehen kannst. Und wenn du dann was gesehen hast, sind die schon wieder auf dem nächsten Projekt. Also du hast gar nicht die wirkliche Alternative und ich glaube, das ist wirklich das Interessante.
Wenn ich eine Lösung bei euch gekauft habe, die ist bei mir jetzt on-premise installiert in meinem Datacenter und die läuft und ich bin sehr zufrieden, kann ich dann sagen, Larissa, das hat so viel Spaß gemacht, aber eigentlich will ich euch nie wiedersehen. Oder sagt ihr, dann müssen wir leider auch unser Baukasten wieder mitnehmen. Also ist das eine Lösung, die ich kaufe und die dann besitze? Oder ist es am Ende dann doch ein Software-as-a-Service-Prinzip?
Software-as-a-Service, ganz klar. Also obwohl jede Lösung für den Kunden angepasst ist, genau auf die Bedürfnisse. Im Endeffekt, du brauchst die Plattform, damit es laufen kann. Und das ist wichtig. Also zum Glück haben wir diesen Fall noch nicht gehabt, wo ein Kunde uns rausreißen wollte. Aber wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen. Ja. Und da geht es immer weiter. Es gibt jede Woche, jeden Monat neue Use Cases, neue Anwendungsfälle. Und wir arbeiten da halt total cool zusammen. Und zum Glück ist das noch nicht so passiert.
Mit Vodafone war ich gerade auf so Elevation heißt das, das ist so eine Tour, die durch Deutschland machen, um dann den Leuten so die Vorteile von auch zum Beispiel Managed Cloud-Systemen zu zeigen und so weiter, die man irgendwie einsetzen kann. Und da sitzen dann so viele Unternehmen im Publikum und sagen, ja, würden wir alles gern machen und finden wir alles ganz toll. Aber was ist denn, wenn die Cloud nächstes Jahr 4-mal so viel kostet? Also wir möchten uns nicht abhängig machen, gerade bei so zentralen Lösungen von einem Anbieter, dessen Pricing wir überhaupt nicht mitbestimmen können. Ist das eines von typischen Fragen, die vielleicht Kunden mit euch haben, die euch noch nicht kennen oder die irgendwie überlegen, ob sie mit euch zusammen Lösungen erarbeiten?
Cloud-Kosten eher weniger, würde ich sagen. Die LLM-Tokens, das kommt schon manchmal vor. Aber auch da, also das war im ersten Jahr, in den ersten 6 Monaten war das noch relevanter. Mittlerweile sind die Kosten so runtergegangen, dass es nicht mehr ganz so oft vorkommt, würde ich sagen. Aber gerade sich nicht an einen Anwender zu binden,
Einbinder zu bieten.
Genau. Das ist schon interessant und das ist eigentlich ein großer Punkt, warum die Leute zu uns kommen. Weil du denkst gerade, OpenAI ist so das ultimative Geschäft, da möchtest du mit denen arbeiten. und dann auf einmal kommt Gemini mit irgendwie einer neuen Lösung, einem neuen Modell raus, dann kannst du halt in deiner Unframe-Lösung einfach den API-Key austauschen und du bist niemals an ein Modell gebunden. Du kannst es von deinem AWS in dein Rechenzentrum umziehen. Also wir sind da komplett flexibel und das ist ein großer Punkt für uns.
Was macht ihr mit dem Geld, das ihr eingenommen habt? Wo fließt das am meisten hin?
Ja, also wie gesagt, Plattform, Engineering, R&D, Produkt, da geht viel rein. Wir haben Sales-Teams in vielen verschiedenen Ländern um die Welt, arbeiten auch gerade sehr stark an Asien-Expansion, verschiedene Märkte in Europa, die wir noch nicht lokal besetzt haben. Also da geht es viel drum und ja, Go-to-Market, Marketing.
Gibt es in Asien auch Unternehmen wie Unframe?
Bestimmt ist es, kommen irgendwie verschiedene Firmen, im Grunde genommen kann jede Firma, jede Softwarefirma auf der Welt kann ein Mitbewerber, ein Competitor von uns sein, das ist ganz klar. Wir sind noch nicht wirklich jemandem auf die Schliche gekommen, der das genauso macht wie uns und auch nur erfolgsbasiert bezahlt wird. Also wenn es etwas Ähnliches gibt, bisher haben wir das nur gesehen, wo du halt upfront deine Überweisung tätigen musst und das ist halt nicht Sinn der Sache. Also als Unternehmen in vielen Möglichkeiten, wenn du da Executive bist, du musst es halt dem Chef trotzdem erklären, warum das jetzt eine gute Möglichkeit ist, mit KI etwas zu tun. Und es geht halt um einiges einfacher, wenn du schon mal was zeigen kannst, ein Produkt, was du noch nicht bezahlen musstest. Mhm. Das heißt, du hast noch nicht den ganzen Procurement-Prozess durchgehen müssen und das hilft schon.
Musstet ihr schon irgendwas pivoten, seitdem ihr gelauncht seid?
Also wir sind mittlerweile in der vierten Version unserer Plattform, einfach weil wir haben noch nie etwas erlebt, was so schnell sich entwickelt wie der KI-Markt im Moment. Ich würde nicht sagen, dass wir pivoten, aber es gibt halt immer in diesem Bereich ein Thema, was gerade Hype ist, und was Rack, dann was dies, dann was das und da sind wir halt immer dabei, alles auszuprobieren, so schnell wie es geht und deswegen... Es ist schon Pivot, ja, aber mehr aus den neuen Möglichkeiten, die entstehen, als aus irgendwie einem großen Problem.
Stellt ihr auch viele Entry-Level-IT-Menschen ein oder ist das so ein gutes Beispiel, dass ihr sagt, also so richtig Junioren ist schwierig. Wir haben eigentlich fast nur Nachfrage nach Menschen, die schon viele Jahre Erfahrung haben, denn das alles, was Junior können, das können teilweise Programmier-Agents schon für uns leisten.
Es ist ein Mix. Also wir haben schon viele Erfahrene, aber wir bilden halt intern auch gewiss aus, weil wir haben halt eine Denkweise, die sehr unterschiedlich ist. Wir haben eine Architektur, eine Infrastruktur, die sehr unterschiedlich ist, als man es kennt, weil viele Unternehmen sind nicht vom ersten Tag so aufgestellt, dass sie viele verschiedene Kunden auf verschiedenen Produkten gleichzeitig unterstützen können. Das heißt, du hast verschiedene Skillsets, die du da brauchst. Und intern haben wir sowas wie so eine Karriereleiter. Du fängst in dem einen Team an, wo halt mehr Juniors sind. Und über Zeit wirst du dann halt in das Plattformteam kommen, wo es dann wirklich um die Bausteine geht, weniger um die verschiedenen Kunden. Und da haben wir einen ganz guten Mix, würde ich sagen.
Ihr seid auf dem Weg, 100 Mitarbeitende zu sein.
Genau.
Aus wie vielen Ländern?
Also wenn alles gut läuft, auf jeden Fall über 10 Ländern, würde ich sagen, ja.
In Berlin sitzen irgendwie so 10 Leute von euch, viele sitzen in den USA.
Genau.
In Israel sitzen einige.
Genau.
Welche Qualitäten kommen aus welchen Ländern dazu? Aus Deutschland die COO und was ist in Amerika besonders stark, was ist in Israel besonders stark?
Also in Israel, wir haben halt angefangen als 3 Gründer, die beiden Jungs, Shai und Adi, sitzen in Israel, da ist halt... Technisch, Innovation ist da unglaublich schnell. Das ist halt die ganze DNA des Landes und des Tech-Sektors dort. Passt super zusammen. Ich bin so ein bisschen, das ist deutsche Strukturelement da drin. Genau. Ich gucke, dass wir unseren Plan zur richtigen Zeit, am richtigen Ort abarbeiten. USA geht es vor allem um Kundennähe. Wir arbeiten, wie gesagt, mit vielen Großkonzernen. Da ist es wichtig, dass wir unser 24/7 always on haben. Wir haben mit vielen Regulatoren zu tun in verschiedenen Ländern. Das heißt, es ist wichtig, vor Ort direkt am Kunden auch Teams zu haben und sind sehr darauf aus, dass wir die besten Leute einstellen, egal wo die sitzen. Mhm. Das heißt, es kann auch mal sein, dass wir jemanden in Madrid haben und in London und hier und da. Und das ist auch voll okay. Also ich glaube, da sind wir mittlerweile so aufgestellt, speziell seit Corona, dass wir das ganz gut machen können. Aber genau, unser R&D ist sehr Büro-Center-Hub in Tel Aviv.
Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass ihr euren Bewerbungsprozess bewusst unbequem gestaltet, zumindest vielleicht, wenn es um Sales-Mitarbeitende geht. Was ist damit gemeint? Also wie würde jetzt so ein Bewerbungsgespräch ablaufen, wenn ich mich bewerbe?
Ja, es ist total wichtig für uns, dass wir das so gemacht haben. Das war uns tatsächlich als Gründer am Anfang gar nicht so bewusst, wie so ein Sales-Prozess abläuft. Aber das hat Jacqueline, als unsere VP Sales, als sie reingekommen ist, hat das geändert. Der Hintergrund dazu ist halt, dass wir nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern theoretisch jede Software, jede Abteilung in jedem Unternehmen, jeder Branche. Das heißt, wir brauchen Sales-Leute, die da halt total schnell umdenken können, die verschiedene Produkte verkaufen können und sich in einem Moment irgendwie mit einem Head of Sales, im nächsten Moment mit einem Legal Counsel und im nächsten Moment mit irgendwie einem Cybersecurity-Experten unterhalten können. Das kannst du nicht, wenn du sehr strukturorientiert bist und genau deine Vorgaben brauchst. Und genau, da geht es dann darum, dass du einen Use Case bekommst. Wir sind die Kunden und wir machen da wirklich so Rollenspiele, wo wir den Bewerber, ich will jetzt nicht sagen auseinandernehmen, aber teilweise schon alle harten Fragen nach einem langen Tag, die mir von einem Kunden gestellt werden, die bekommt dann der Bewerber auch. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie darauf geantwortet und damit umgegangen wird.
Habt ihr das selbst gebaut oder habt ihr da irgendwie HR-Berater mit dabei, die euch irgendwie helfen?
Selbst gebaut mit vielleicht ein bisschen KI-Hilfe.
Du hast mal die MIT-Studie zitiert, wonach nur 5% der AI-Piloten irgendwie erfolgreich übernommen werden oder erfolgreich werden.
Genau.
Und 95% nicht. Und ihr euch aber Mühe geben wollt, dass ihr zu diesen 5% gehört. Was machen die 95% deiner Beobachtung nach falsch, dass sie nicht erfolgreich werden?
Ja, gibt es unterschiedliche Gründe. Die meisten, die ich im Moment sehe, ist entweder so diese Bottoms-up-Approach, wo jemand kommt und sagt, hey, ich habe da ein cooles Tool entdeckt, lass uns das mal ausprobieren, ohne wirklich den Business Case sich überlegt zu haben. Das passiert ganz oft, also so Technology first.
Hast du ein Beispiel?
Ist eigentlich egal, was das Beispiel ist. Sagen wir mal, ich habe ein Tool gefunden, mit dem ich einen Marketing-Blogpost schreiben kann oder so. Ist cool, aber ist das wirklich dein Top-Problem, womit du jetzt Leute ersetzen kannst, womit du deine Zeit 50% schneller Outputs generieren kannst und so weiter? Also es soll halt schon irgendwie so stattfinden, dass man überlegt, was ist gerade der Punkt? Muss ich Leute gehen lassen aus wirtschaftlichen Gründen und muss jetzt mir überlegen, wie kann KI damit helfen? Habe ich irgendwie ein Problem, dass mein Customer Support 3 Tage braucht, um den Kunden zu kontaktieren? Also fang wirklich an mit den KPIs, mit deinen Pain Points und definiere das und such dann dazu die Lösung. Und das lass es nicht von einem coolen Hype-Produkt, was du gerade auf LinkedIn gesehen hast, das definieren.
Damit man nochmal so ein bisschen benchmarken kann, wo eure Kunden sind, wo vielleicht irgendwie die Leute sind, die zuhören. Was sind so typische Probleme, wo du denkst da, oder wo du merkst, da ist gerade bei euren Kunden 2026 der Fokus drauf. Im ersten Jahr war es als Beispiel irgendwie Support-Anfragen. Im zweiten Jahr war es vielleicht irgendwie Dokumente besser super machen oder I don't know. Also unter welchem Zeichen steht 2026?
Wir haben 3 Hauptthemen, um die wir uns beschäftigen und da fühlen wir uns wirklich gut in den letzten Monaten. Das sind wirklich da, wo die Kunden immer wieder kommen. Das erste für uns, das heißt Observability und Reporting. Also es sind alles deine Business Intelligence, Analyse, Enterprise Search Use Cases. Dann haben wir Extraction und Abstraction, also alles, was mit unstrukturierten Daten zu tun hat. Das können jetzt die Mietverträge sein, das können Finanzreports sein, das können Board Slide Decks, also es kann unstrukturierte Daten aus dem Internet sein oder aus E-Mails, die über 30 Jahre in irgendeinem Inbox schon sind. Und das letzte ist Automation und Agents. Agents ist immer wichtig mit dabei zu haben, obwohl ich das eigentlich
Habt ihr auch Agents?
Ich finde dieses Wort ganz, ganz schrecklich, weil das in meisten Fällen so ist. Ich habe mal gehört, es gibt jetzt AI-Agents, ich brauche das. Ja. Und ich liebe eigentlich proaktive Workflows. Das ist für mich viel logischer, weil in den wenigsten Fällen brauchst du irgendeinen AI-Agent, der irgendwas für dich macht. Du brauchst halt eine holistische Lösung, die den Enterprise-Workflow von Start zum Ende quasi ganzheitlich anguckt. Das brauchst du. Du brauchst ein Interface, du brauchst einen Connector zu irgendeinem anderen System, du brauchst irgendwelche Workflows, die irgendwas triggern.
Gutes, schlaues, solides If this, then that und nicht.
Ja, genau. Ja. Okay. Das in den meisten Fällen ist das, was das Unternehmen wirklich braucht und im wenigsten ein AI-Agent.
Das ist schön, dass du es sagst, denn immer, wenn ich irgendwie höre und wir haben ganz viele Agents und dann höre ich sowas, die machen, denke ich, okay, wenn du das Agents nennen willst, ist
genau,
in Ordnung,
nennen
aber
es Agent.
Eigentlich guckt er nur sozusagen, ob das Feedback eins von diesen drei Cases ist und je nach Case wird es in die Software A, Software B oder Software C weitergeschoben. Ja. Das ist für mich jetzt das ist für mich noch nicht komplett das, was ich mir vorstelle, wenn ich an Agent denke.
Aber ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen, der wollte eine Plattform, wo alle seine Mitarbeiter, und die haben zehntausende Mitarbeiter auf der ganzen USA verteilt, alle sollen ihre eigenen Agents bauen können.
Da hast du Bauchschmerzen bekommen, ne?
Oh mein Gott. Ich habe ihm gesagt, es tut mir so leid, ich muss dich unterbrechen, ich muss jetzt einfach ehrlich zu dir sein. Und er hat noch nie jemanden gehabt, der wirklich ehrlich zu ihm war. Es war wirklich ein interessantes Gespräch. Ich glaube, was passiert, wie viel Turnover hast du mit deinen Mitarbeitern? Was passiert mit diesen Agents, wenn die Mitarbeiter weg sind? Und war unglaublich interessant und zum Leid des Agent-Plattform-Anbieters ist es diese Lösung dann im Endeffekt nicht geworden.
Geht es OpenAI Ende 2026 besser oder schlechter als heute?
Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht etwas schlechter, weil man sieht schon viele Innovationen aus allen anderen Richtungen und es ist einfach egal geworden, welches Modell man nimmt in vielen Möglichkeiten.
Geht es Unframe Ende des Jahres besser oder schlechter?
Auf jeden Fall besser.
Gibt es spannende AI-Beobachtungen, die du gerade machst, die vielleicht jetzt nicht komplett mit Unframe zu tun haben, aber du sagst, habe ich jetzt so erste Möglichkeiten gesehen, das konnten wir vorher noch nicht so einfach machen. Gibt es da was du gerade siehst oder was ihr gerade testet?
Puh, interessant. So direkt kommt mir nichts in den Kopf. Wir beobachten schon viel, was passiert. Es gibt viele coole Point Solutions, die gerade interessant sind. Das Problem, ich sehe es halt nicht im globalen Kontext, dass es wirklich realistisch ist für einen Großkonzern, die zu nehmen. Aber da passiert viele coole Dinge und die können halt bei kleineren, engeren Use Cases halt viel mehr in die Tiefe teilweise gehen. Ja. Also ich gucke es mir an, aber ich kann jetzt nicht irgendwie ein Ding direkt so sagen.
Gibt es ein Thema, zu dem du Nerd bist, ob das jetzt direkt mit AI zu tun hat oder mit anderen technischen Themen oder sowas. Gibt es irgendwas, wo du gerne drauf abnerdest oder hyperfixierst, obwohl das vielleicht nicht 100% deines Tagesgeschäfts ausfüllt?
Es wäre schön, wenn man Zeit hätte für irgendwas anderes in den ersten zwei Jahren der Gründung. Ne? Ja. Kann ich dir jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich was zu sagen.
Okay.
Sorry.
Und welches Unframe-Produkt benutzt du am liebsten oder am häufigsten?
Am Anfang war es wirklich so, dass ich jedes zum Test bekommen habe, bevor wir wirklich ein Testteam hatten. Ich liebe einfach diesen Immobilien-Use Case, weil es so viel Sinn macht. Es ist sehr visuell und einfach total spannend. Das ist eine Welt, mit der ich vorher nicht viel zu tun hatte und wie man das ausweiten kann. Und ich meine, wir haben alle schon mal Mietverträge gesehen. Du musstest dir 100-mal komplexer vorstellen. Also das ist auf jeden Fall mein Lieblings-Use Case und war einer unserer ersten Großkunden, die uns sehr, sehr früh vertraut haben, obwohl es keine einzige Website oder keinen einzigen Artikel gab. Also das liebe ich.
Durch das Thema AI und vielleicht auch die gute Arbeit, die ihr macht, kriegt ihr wahrscheinlich wahnsinnig Rückenwind. Gibt es auch Themen, bei denen ihr Gegenwind bekommt?
Ich glaube, es gibt Themen, bei denen wir uns selbst Gegenwind setzen. Nur weil wir vieles machen können, heißt das nicht, dass wir alles machen wollen. Also wie gesagt, es gibt einige Point Solutions, die total ihre Daseinsberechtigung haben. Sprich, jemand kommt zu uns und sagt, hey, ich möchte jetzt meinen Voice Agent haben für meinen Customer Support. Dann sage ich, guck dir doch mal ABC an. Oder letztens hatte ich jemanden, auch eine Immobilienfirma, die wollten mit VR durch Shopping Center gehen und wollten halt so eine virtuelle Environment haben. Guck dir mal an, da gibt es bestimmt was vom Markt. Das heißt, wir müssen nicht alles machen. Es ist immer wichtig, das zu definieren. Aber ja, da würde ich sagen, sind wir so die Ersten, die sagen, wir wissen, wo wir gut sind.
Gibt es etwas, was ich heute noch hätte ansprechen sollen, was total spannend gewesen wäre, ich aber mich erfolgreich bisher drum gedrückt habe? Irgendein Thema, das ihr announced, irgendwas, was gerade spannend ist, irgendwas, wo du denkst, komisch, dass Christoph darauf gar nicht eingegangen ist?
Nee.
Schön. Das ist auch gut. Dann heißt das, dass meine Vorbereitung einigermaßen okay war. Hattest du Spaß?
Ja, voll.
War toll. Okay.
Super, danke.
Larissa, tausend Dank. Sehr spannendes Setup, was ihr da macht. Unfassbare Traction. Falls ihr noch 1 bis 2.000 Euro Investment zu einer niedrigen Bewertung braucht, sagt bitte Bescheid. Ganz viel Erfolg und danke, dass du heute bei uns warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Wir sprechen über deine Use Cases.
Okay, toll. Danke an euch fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es natürlich nächsten Montag. Drückt jetzt auf Abonnieren, falls euch das Gespräch mit Larissa gefallen hat. Ich freue mich, euch nächstes Mal wieder dabei zu haben. Bis dann, bleibt gesund. Liebe digitale Grüße von
Larissa
und von Christoph. Tschüss.